Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, wir haben schon gemeinsam die Gleichnisse vom Himmelreich betrachtet. Die sind bekanntlich in dem 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Der Herr Jesus sagt uns, wie seine Herrschaft, wie die Herrschaft Gottes auf diese Erde hineinkommt und sich entwickelt und sich ausbreitet. Und die Frage ist, und das können wir, denke ich, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, können wir feststellen, wo wir sind, wo wir stehen. Der Mensch ist von seiner Schöpfung her und noch dazu von seiner Sündhaftigkeit ist unheimlich religiös. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen oder wenn wir nicht sicher sind, dass wir prüfen, wo stehe ich eigentlich. Es ist eine Tragik, die nicht wieder gut gemacht werden kann, wenn ich am Ende meines Lebens feststelle, ich habe mein Leben in den Sand gesetzt. Lass uns einfach rekapitulieren. Ich will schnell erinnern, was wir eigentlich besprochen haben. Wir haben die ersten vier Gleichnisse der Königsherrschaft Gottes angehört. Zunächst das Gleichnis von dem Sämann. Der Sämann geht und sät die Samen. Und es gibt vier mögliche Reaktionen, wie die Menschen zum Wort Gottes reagieren. Der erste Typ, der hört das Wort Gottes, versteht es überhaupt nicht. Der Böse kommt, sagt der Herr selbst, und raubt dieses Wort weg, dass es weg ist. Es gibt so viele Menschen, die so viel gehört haben in ihrem Leben über Jesus Christus und dann es ist so, als wenn das Gedächtnis gelöscht worden ist. Es gibt andere Typen. Ein Mensch kann begeistert sein vom Wort Gottes, vorübergehend einfach das Wort Gottes, sieht so aus, aufnehmen, aber er bleibt an der Oberfläche. Und das alles so nur vorübergehend. Und er hat keine Wurzeln. Und deswegen kann nichts aus der Pflanze entstehen. Bei der dritten Reaktion ist es anders. Die Sorgen dieser Welt, der Betrug des Reichtums, das ist ein Wort, das wir immer unterstreichen müssen. Und es geht nicht um Millionäre, um reiche Leute, die ganz oben sind, sondern es geht um mich selbst auch. Ich merke das, wie ich klammere an allem möglich alles haben will. Und die Vergnügungen dieses Lebens und die Sorgen ersticken das Wort, es geschieht gar nichts. Es entsteht keine Pflanze, die Frucht bringt. Und dann gibt es die vierte Sorte von Menschen, die das Wort verstehen. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir unseren Verstand nicht ausschalten. Manche denken, Glauben bedeutet, ich schalte meinen Verstand aus. Nein, nein, der Verstand wird erneut. Ich verstehe, was das Wort Gottes sagt. Ich nehme es auf in mein tägliches Leben, bewahre das, halte es und orientiere mein Leben danach und darunter. Echter Glaube entsteht, wenn das Wort Gottes in die Herzen von Menschen aufgenommen wird und man bewahrt dieses Wort, man lebt in diesem Wort Tag ein, Tag aus, in Geduld, in Schwierigkeiten, in Krisen, in Schuld und bleibt daran. Und das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes fängt damit an, dass das Wort Gottes verkündigt wird und je nach Reaktion entsteht diese Königsherrschaft oder auch nicht. Dann gibt es das Gleichnis von dem Unkraut. Es gibt Weizen, es gibt Unkraut. Jeder, der mit einem Garten sich beschäftigt, weiß das. Es gibt geistlich übertragen, es gibt echte Christen und es gibt unechte Christen, die irgendwie erzogen sind, die beeinflusst sind, die mit in der Gruppe sein wollen. Es gibt sowas nicht nur draußen in der Welt, sondern auch in den Kirchen und auch in den Gemeinden und ich sage auch in den sogenannten freien, also nicht kirchlichen Gemeinden. Und das Problem ist, das ist ein echtes Problem, ist, dass die meisten sind dessen nicht bewusst, dass sie unecht sind. Und Jesus sagt es uns am letzten Tag, die Überraschung, sagt er in Matthäus 7, Kapitel 7, Vers 22, viele werden an jenem Tag mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht gepredigt? Haben wir nicht Dämonen ausgetrieben? In deinem Namen Wunder gemacht? Und erstaunlich, Jesus sagt ihnen, ich werde ihnen bekennen, so sagt der Herr Jesus selbst, ich habe euch niemals gekannt. In der anderen Parallelstelle heißt es, dass sie ihm sagen, Herr, wir saßen unter deinem Wort, als du gepredigt hast. Und Jesus sagt ihnen, geht von mir, Übeltäter. Erstaunlich. Darf ich mal das so sagen? Durch unsere sündige und gefallene Natur sind wir Meister in Selbsttäuschung. Wir verdrängen die Wahrheit. Wir wehren uns gegen die Wahrheit, insbesondere wenn es uns persönlich betrifft, wenn es mich und dich persönlich betrifft. Und ich möchte hier einfach ermutigen, falls jemand hier unsicher ist, wo er steht, dass er jemanden sucht, der vertrauenswürdig, der geistlich ist und die Sache mit dieser Person beredet. Wir sollten uns nicht schämen zu sagen, ich weiß es nicht, ich bin nicht sicher. Wir sind Lernende, wir bleiben Lernende bis in alle Ewigkeit. So, das dritte und vierte Gleichnis, das Gleichnis von dem Senfkorn und dem Sauerteig. Diese beiden Doppelgleichnis reden von der großen Kraft, der übernatürlichen Macht des Wortes Gottes und des Lebens Gottes. Das Wort Gottes, wenn sie in unser Leben eingepflanzt ist, das Leben Gottes wird alle Hindernisse, innerlich, äußerliche Hindernisse, letzten Endes überwinden. Und Jesus wiederholt diese Aussage mit diesem kleinen, ganz kleinen Senfkorn, die unscheinbar ist. Als sie jammern über ihren Glauben, jammerst du wie ich, manchmal über deinen Glauben. Ich jammere manchmal darüber. Und die Apostel haben gesagt, mehre uns den Glauben. Und Jesus sagt ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben wie ein Senfkorn, dieser ganz kleine Kern vom Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berge sagen, heb dich empor und pflanzt dich ins Meer. Und nichts wird euch unmöglich sein. Dieser kleine Senfkorn des Wortes Gottes, des Lebens Jesu Christi, überwindet alles. Der Apostel sagt, Apostel Johannes sagt am Ende von seinen Schriften, im ersten Johannesbrief, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Die Welt, nicht die Schöpfung, sondern die Welt als ein gottfeindliches System, der uns von Jesus Christus, von Gott abziehen will. Und jetzt kommen wir zu dem fünften und sechsten Gleichnis. Und ich lese in Matthäus Kapitel 13, die Verse 44 bis 46. Matthäus Kapitel 13, ab Vers 44. Das Reich der Himmel gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. und vor Freude. Darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perle suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Liebe Freunde, diese zwei Gleichnisse haben Gemeinsamkeiten und Gegensätze. Wir werden darauf kurz eingehen. Aber hier möchten wir zuerst das erste Gleichnis, der Schatz im Acker, zweitens die kostbare Perle und drittens wollen wir ein ganz konkretes Beispiel dafür vor Augen sehen. Der Schatz im Acker. Das Reich der Himmel gleich einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Also es geht hier um die Königsherrschaft Gottes. Matthäus als Jude verwendet selten aus Ehrfurcht Gottes Namen zu missbrauchen, verwendet er ein anderes Wort, Himmel. Und das ist in dem Hebräischen, ist es also in der Mehrzahl. Und die Juden würden dann eher sagen, der Ewige, der Schöpfer, der Heilige, der Erste und der Letzte, sogar in der hebräischen Bibel bis jetzt, haben sie den Namen Gottes, Jahwe, nicht ausgesprochen, sondern die haben die Vokale so gesetzt, dass man Adonai, Herr, sagt. Das ist die Gottesfurcht und ich wünschte mir, das wäre in mir, in uns mehr als Christen zu sehen, die Ehrfurcht vor Gott. Und das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes hat zwei Dimensionen, zwei Aspekte, eine jetzige Dimension und eine zukünftige Dimension. Die jetzige besteht darin, dass Gott einzelne Menschen beruft, dass Jesus Christus einzelne Menschen beruft und sie ihnen ein neues Leben gibt und dann seine Herrschaft in diesen Menschen, in uns Christen, also befestigt. Wer Jesus Christus aufnimmt, ist nicht nur, dass er irgendwie eingetragen worden ist an der Liste, dass er nicht nur getauft worden ist, sondern er ist ein neuer Mensch. Er ist eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Mit anderer Disposition, anderer Veranlagung, andere Sehnsüchte als vorher. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, wenn du wirklich ein Christ bist, bist du nicht mehr der Mensch, den du vorher gewesen bist. Du bist zwar ein Sünder, und das wirst du die Sünde sehr stark merken. Erst dann fangen wir an, die Sünde zu merken, wenn wir das Leben Gottes in uns hat. Also vielleicht darf ich das so sagen, der Christ, der echte Christ, hat ein neues Leben in sich. Und dieses Leben hat dieses leitende Prinzip in seinem Leben, ich will Gottes Willen tun. Die Sünde hat früher uns Spaß gemacht. Der echte Christ, wenn er sündigt, wenn er ein hartes Wort zu einem Bruder oder Schwester sagt, wird traurig sein, dass er sündigt. Ich denke, das ist ein sicheres Kriterium, zu sagen, ob wir wirklich echte Christen sind. Der Ungläubige, der Jesus nicht kennt, die Sünde ist ihm egal, er weiß nicht sogar, was Sünde bedeutet. Und die zukünftige Dimension der Königsherrschaft Gottes besteht darin, dass Jesus Christus, der König aller Könige, zurückkommt als König und Richter und er wird ein Ende machen von diesem Chaos, den wir täglich in den Nachrichten erleben, was eigentlich abgeht in dieser Welt. Jeder, der einfach nüchtern denkt, sagt, unsere Welt ist nicht in Ordnung, oder? Was abgeht heute? Und das ist so schön, und ich freue mich darauf, dass der Herr Jesus ein Ende macht davon und er wird herrschen mit seinen Werten und mit seinen Geboten und mit seinem Wesen. Und diejenigen, die Jesus Christus gehören, werden auch mit ihm herrschen. So, und jetzt hier in Vers 44 wird die Königsherrschaft beschrieben wie ein Zustand, was abgeht in diesem Zustand. Es ist wie, sagt er, wie gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht, hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Also es ist nicht ein Schatz, es ist nicht der Mann, es ist der gesamte Zustand, den hier der Herr Jesus beschreibt. Und jetzt, das ist hier, dieser Schatz ist verborgen, ist unsichtbar, das sieht man nicht. Wie oft ist der Besitzer dieses Ackers wahrscheinlich unzählige Male gekommen, Millionen von Menschen sind darüber, haben den Schatz nicht gesehen. Und jetzt war es gang und gäbe damals, weil es nicht so wie heute ist, man hat wertvolle Dinge, Gegenstände begraben, weil Palästina war ein Land, das viele Eroberungen und Kriege erlebt hat, und dann haben manche Leute ihre Gegenstände, die ihnen wertvoll waren, nicht so eine Kiste, schöne Kiste, sondern die haben das in die Erde begraben. Man kann sich vorstellen, ein Tonkrug zum Beispiel mit Gold, voll von Goldmünzen. Wir haben Beispiele im Alten und Neuen Testament dafür. Der jüdische Historiker Josephus, der am Ende des ersten Jahrhunderts gestorben ist, das heißt, er hat das alles miterlebt, erzählt in seinen Schriften davon. Also offenbar ist es so, dass der Besitzer dieses Ackers keine Ahnung davon hatte. Vielleicht hat er den Acker geerbt oder gekauft und der Vorherige auch wusste nichts von diesem Schatz. Und jetzt kommt dieser Mann, vielleicht ist er ein Arbeiter, einfacher Arbeiter, der pflügt oder ein Pächter und entdeckt diesen Schatz. Und in seiner Freude vergräbt er diesen Schatz und kauft den Acker. Und wir müssen aufpassen, dass wir beim Lesen des Wortes Gottes, insbesondere bei Gleichnissen, dass wir nicht auf einen Nebenpfad uns begeben, wo wir fragen, wie ist das gesetzlich, juristisch, ist das okay und so weiter. Diese Sachen waren alle geregelt im jüdischen Gesetz. Aber wir sehen seine Ehrlichkeit darin, dass er nicht diesen Schatz einfach stiehlt, sondern dass er alles verkauft und Geld, flüssiges Geld hat, um diesen Acker zu kaufen. Er verkauft alles, was er hat, alles zusammen. Und weil er erkennt, dieser Schatz ist viel wertvoller als alles, was ich bisher habe. Das ist ein Bild von der Königsherrschaft Gottes und Jesu Christi, von der Gemeinschaft mit ihm, von Jesus Christus selbst. Er ist der wertvollste Schatz, den wir je finden können, der überhaupt existieren kann. Die Frage ist, liebe Brüder und Schwestern, wir haben oft Probleme in unserem Leben als Christen, hängen an diesem und jenem, weil wir Jesus Christus nicht so erfahren, dass er wirklich der größte Schatz ist. Ich möchte das so sagen. Das ist für uns gang und gäbe, dass wir sagen, okay, ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich frage, glaubst du, dass er der Schatz ist, der größte Schatz, den es je Und das ist kein Opfer für den Mann. Oft reden wir als Christen, oh, was wir alles aufgeben für Christus. Das, Entschuldigung. Ich wiederhole, wir haben nicht erkannt, nicht erfahren, wie wertvoll Jesus Christus ist und wie er uns glücklich macht. dieser Mann vor Freude, diese Freude verhilft ihm, alles loszulassen. Ich möchte diese Leidenschaft für Jesus mit dem Lied von Gerhard Testegen einfach formulieren. Er sagt, ein sehr bekanntes Lied von ihm, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Er sagt folgendes, ich fühl's, dich muss ich haben. Ich fühl's, ich muss nur für dich sein. Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben. Mein Ruheplatz, der ist in dir allein. Hier ist Ruhe, hier ist Vergnügen. Drum folge ich deinen seligen Zügen. Die Königsherrschaft Gottes und Jesu Christi, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, seine Gegenwart, ist ein unvorstellbarer Schatz. Nimm das Universum mit seinen Milliarden von Lichtjahren. Was ist unsere Erde im Verhältnis? Das ist viel unendlich kleiner als unser Herr Jesus Christus, der uns bis zum Tode geliebt hat. Und vielleicht darf ich mal das so sagen. Das ist rückblickend, sage ich das. Vorsicht, wenn wir meinen, dass die Nachfolge uns zu viel kostet. Wir haben dann, oder wir sehen momentan nicht, wie wertvoll Jesus Christus ist. Es ist wahr. Es ist wahr, dass der Mann alles verkauft, alles hergibt für diesen Schatz. Aber er ist kein Tor. Der gibt hin, wie Jim Elliot, ein Missionar in Südamerika, sagte, der gibt hin, der ist kein Tor, der alles hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und es ist wahr, Jesus sagt, niemand kann mein Jünger sein, der sich nicht von allem lossagt, was er besitzt. Und das ist keine Gesetzlichkeit. Wenn wir Jesus so erleben, dass er uns so beglückt und so vermacht, dann lassen wir los und sagen, Herr, wie blind bin ich, an diesem und an jenem festzuhalten und dir das vorzuenthalten. Dieses Gleichnis zeigt uns, was ein Christ ist eigentlich. Ein Christ hat erfahren, welcher Schatz Jesus Christus ist. Und daher gibt er alles für ihn. Er enthält ihm nichts zurück. Hören wir, was das Buch der Weisheit im Alten Testament sagt zu dieser Thematik. Hiob 22, kann man das finden? Wirf in den Staub das Golderz und in den Kies der Bäche dein Gold aus Ophir. So wird der Allmächtige dir dein Golderz und erlesenes Silber sein. Liebe Brüder und Schwestern, zu meiner Beschämung muss ich sagen, wie viel Zeit in meinem Leben habe ich verloren, weil ich nicht erkannt habe, welcher Schatz Jesus Christus ist und wie ich mich in allen möglichen Bereichen mich begeben habe. Oder das Zeugnis von dem Psalmisten, Psalm 84, der sagt, der hat erlebt dieses Glück der Gegenwart Gottes. Er sagt, denn ein Tag in deinen Vorhöfen, das ist schon draußen, nicht drin im Haus, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 andere. Lieber will ich stehen an der Schwelle im Hause meines Gottes, als wohnen in den Palästen der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit verleiht der Herr. Nichts Gutes wird er denen vorenthalten, die aufrichtig vor ihm leben. Georg Müller, der bekannte Mann für sein Gebet, für sein Gebetsleben. Er hat seine eigene Frau beerdigt, hat selber die die Trauerpredigt gehalten und dann hat er diesen Vers zitiert bei der Beerdigung. Nichts Gutes wird er denen vorenthalten, die aufrichtig, die ganz mit ihm leben. Er hat erfahren die beglückende Gegenwart Gottes und Jesus Christus in seinem Leben. Und in Christus, sagt der Apostel Paulus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und diese Schätze und der Schatz im Gleichnis ist verborgen. Wir dürfen nicht an der Oberfläche bleiben. Da werden wir nicht sehen. Da müssen wir etwas in die Tiefe, müssen bereit, einfach zu graben. Und mit unserer Kraft und Frömmigkeit, eigenen Frömmigkeit und Macht und Weisheit werden wir nicht vorwärts kommen. Wir müssen fortschreiten im christlichen Glauben, kommt daher, dass wir sehen, dass Jesus Christus wirklich der größte Schatz ist. Dann werden wir locker unsere Hände, wir werden loslassen, alles, was uns bindet und im Glauben hindert. Das ist interessant über dieses Verborgene. Einmal Jesus dankt Gott, er sagt, ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Wofür? Er wurde abgelehnt. Er sagt, dass du dies, diese Erkenntnis von der Person Jesu, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen hast und du hast es Kindern, Unmündigen geoffenbart hat. Diese Freude an dem Schatz Jesu Christi ermöglicht uns, befähigt uns, loszulassen und ihm nachzufolgen, wohin er uns führen mag. Und noch eine Frage dazu, eine Bemerkung dazu. Diese Freude, liebe Brüder und Schwestern, das ist, was uns mangelt. Die Freude am Herrn, die unsere Stärke ist. Und wir werden nur die Welt dann richtig effektiv evangelisieren oder unsere Umgebung, wenn die Welt an uns sieht. Wir sind die glücklichsten Menschen. Und sie mit dieser Freude anstecken, dass die sagen, ich will diese Freude auch erleben, woher hast du sie? Wir suchen alle nach Freude. So, wir haben jetzt dieses Gleichnis vom Schatz im Acker gesehen. Jetzt schauen wir das zweite Gleichnis an, die kostbare Perle. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perle suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hat, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das ist ein Doppelgleichnis. Ein Doppelgleichnis, deswegen, damit die Wahrheit betont wird und eventuell hängen bleiben bei uns zerstreuten Menschen. Also Jesus jetzt verwendet andere Worte, anderes Gleichnis, um den gleichen Sachverhalt, nämlich die unendliche Kostbarkeit der Gemeinschaft Gottes, die Gemeinschaft Jesu und seine Herrschaft zu beschreiben. Und vielleicht darf ich mal das so sagen, die Königsherrschaft Gottes ist nicht von Jesus Christus zu trennen. Er kam, wurde Mensch, der ewige Sohn Gottes wurde Mensch, kam, verkündigt er das Reich Gottes und hat sein Leben dafür gegeben, damit diese Königsherrschaft in meinem und deinem Leben entsteht. Er bewirkt sie in uns, weil er uns Christen, echte Christen, sein Leben mitteilt. Und jetzt geht es um diesen Kaufmann. Das ist ein Großhandelkaufmann, der die Meere durchquert. Er ist sehr erhaben, hat sehr viel Geld und er reist die Meere, um so eine Perle zu finden. Und das ist ein sehr gefährliches Geschäft. Da müssen die Taucher runter tauchen. Das wurde gemacht am Roten Meer, am Indischen Ozean, am Persischen Golf, um diese wertvollen Perlen zu finden. Und die Frage ist, was geben wir her, um die Wahrheit zu suchen? Suchen wir die Wahrheit? Wir sagen das. Pilatus hat gefragt, ja, was ist Wahrheit? Du redest von Wahrheit. Wofür setzen wir unser Leben, Kraft, Zeit, Mühe, Ärger, um was zu erlangen? Lass uns mal darüber nachdenken. Wir müssen leben, ist klar. Aber überlegen wir uns, inwiefern Geld, Karriere, Ansehen, Ehre, Macht, Anerkennung uns motivieren oder ob Jesus Christus uns motiviert. Und die Suche nach der Wahrheit kann auch nicht oberflächlich, wir können nicht an der Oberfläche bleiben. Das Buch der Weisheit Sprüche sagt, mein Sohn, wenn du mein Reden annimmst und mein Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, wenn du Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du sie wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Es gibt keine Weisheit, es gibt keinen bleibenden Werte ohne Jesus Christus. Und jetzt dieser Kaufmann sucht nach einer besonderen Perle. Er ist ein Experte, er hat sehr viel Geld und dann sieht er diese kostbare, diese besondere Perle. Er kann sie erkennen, hat sich damit beschäftigt. Und sofort entscheidet er, das zu kaufen, verkauft alles, was er hat, um diese einzige kleine, unscheinbare Perle zu kaufen. Der Vergleich dieser beiden Gleichnisse, die Unterschiede. Der erste Mann suchte nicht. Überhaupt nicht. Es war rein zufällig, wenn wir das so sagen können. Der zweite dagegen sucht ganz zielstrebig und lange Zeit danach. Es gibt Menschen, die Jesus Christus sozusagen, die stolpern über Jesus Christus, wie der Apostel Paulus. Und es gibt Menschen, die lange suchen, lange Jahre, Jahrzehnte vielleicht, nach der Wahrheit, nach Gott, nach Jesus Christus. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Finanzminister oder Kämmerer aus Äthiopien. Der kommt von Äthiopien nach Jerusalem, um anzubeten, geht unter in einem ganzen frommen Betrieb und der gesetzlichen Frömmigkeit von den Juden damals. Und unverrichteter Dinge geht er wieder nach Hause. Aber er sucht trotzdem. Er liest in der Bibel, im Alten Testament, dem Buch Jesaja. Und Philippus steigt ein und verkündigt ihn. Gerade an der richtigen Stelle, über Jesaja 53, verkündigt ihm das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus uns liebt. Gottes ewiger Sohn für mich und für dich gestorben ist. Und es heißt, was mir so gut gefällt an dieser Geschichte auch, ist, dass nachdem Philippus ihn verlassen hat, heißt es, er zog seinen Weg mit Freuden. Das ist die Freude der Entdecker, der Finder des Schatzes und der kostbaren Perle. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir sehen, wie unendlich wertvoll die Königsherrschaft Gottes und Jesu Christi ist. Und jetzt stellst du dir selbst die Frage, wie wertvoll ist das für mich persönlich? Ist das wertvoller als Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld? Was bestimmt dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt möchte ich ganz zum Schluss ein konkretes Beispiel geben, wie ein Mensch diesen Schatz entdeckt. Und dann möchte ich auf den Apostel Paulus verweisen. Und ich meine, wir gucken seine Bekehrung, wie er zum Glauben gekommen ist. Er hat keineswegs die Königsherrschaft Jesu gesucht oder Gottes. Und im Gegenteil, er wollte die Christen in Damaskus verfolgen, außerhalb Israel. Es genügte nicht, dass er als Zeuge stand, als der Märtyrer Stephanus gesteinigt worden ist. Und Jesus Christus begegnet ihm auf seinem Weg. Das war plötzlich für ihn, ungesucht. Es gibt Menschen, die so Jesus Christus finden. Wir dürfen keine Schablone und Gott zwingen, in eine Art zu handeln. Sogar der Prophet Jesaja sagt, ich bin gefunden. Also das heißt, Gott sagt durch den Propheten Jesaja, ich bin gefunden von denen, die mich nicht suchten. Es gibt genügend Beispiele von solchen Leuten heute. Und dieser Vers zitiert Paulus im Römerbrief Kapitel 10. Es ist egal, wie wir Jesus Christus gefunden haben. Die Frage, die Kardinalfrage, bin ich wirklich eine neue Schöpfung, bin ich wiedergeboren, vom Gottesgeist wiedergeboren oder nicht? Bin ich ein echter Christ oder ein Namenchrist? Und dann, als er Jesus Christus begegnet ist, das Einzige, was er sagte, Herr, was soll ich tun? Was soll ich tun? Und das blieb auch das leitende Prinzip für sein ganzes Leben. Paulus hat eine fromme Karriere gemacht. Man kann eine fromme Karriere ohne Jesus Christus, ohne Gott machen. Das ist möglich, auch heute. Und dann beschreibt er die Veränderung in seinem Leben aus dem Philipperbrief Kapitel 3. Wir haben das in der Schriftlesung gehört. Vielleicht kam das nicht so an. Philipper Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Er sagt, und was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Hat gesehen. Das ist wirklich nichts. Hast du mal etwas gekauft, dachtest, das ist ja toll, und dann plötzlich entdeckst du, das ist Schrott. So kam es dem Paulus sein Leben vor. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es sogar für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Er hatte ein Ziel noch. Er hatte nur noch ein Ziel. Und das sagt er im Vers 10. Ich will ihn, Jesus Christus, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tod, nichts für mich, alles für ihn, gleichgestaltet werde. Der Christ ist wie diese zwei Menschen und wie der Apostel Paulus, er hat diesen Schatz entdeckt und er ist überglücklich mit dem, was er gefunden hat. Unglücklich auch darüber, dass die frühen Werte nicht noch ihn im Griff haben. Diese beiden Männer und wir können so glücklich werden. Und dass wir alles beiseite legen, loslassen, um Jesus nachzufolgen, wo er uns auch hinführen kann und unter seiner Herrschaft zu leben. Das ist echtes Christsein und echte Nachfolge. Amen. Wir singen das Lied, ich liebe dich, Herr. Keiner, nichts ist wie du.